Guten Abend, liebe Geschwister. Ich freue mich, mit euch in das Wort Gottes zu schauen, um weiter darüber nachzudenken, was geschah an Gründonnerstag. Eine Frage an euch: Was würdet ihr machen, wenn ihr wüsstet, morgen würdet ihr sterben? Vielleicht nochmal die letzten Minuten auskosten, schnell das machen, was man schon immer machen wollte, vielleicht Dinge in Ordnung bringen. Oder die Liebsten um sich versammeln und Abschied nehmen. Auch Christus wusste an dem Gründonnerstag, er würde sterben. Und wir wollen gucken, natürlich nicht alles, aber wir wollen uns einen Teil anschauen, was hat er getan? Was war ihm für diesen letzten Abend wichtig? Und wir wollen uns heute den Text aus Johannes 13, die Verse 1 bis 11, genauer anschauen. Eine kleine Randbemerkung, dass ist keine Fortsetzung der Johannesreihe. Dort haben wir gerade das Kapitel 10 beendet. Da werden wir nächste Woche weitermachen. Wir springen quasi schon ein bisschen vor. Und mein Herzensanliegen für diese Predigt, mein Wunsch ist, dass wir staunen können über Jesus. Und du kannst gerne die Folie anmachen, Angie. So habe ich auch die Predigt überschrieben. Staunen über Jesus. Wenn das heute hängen bleibt, das würde mich sehr freuen. Und ich möchte, bevor ich den Text lese, gerne noch einmal beten. Ihr könnt gerne aufstehen dazu. Herr Jesus, wir wollen gerne dein Wort hineinschauen und wollen schauen, wie du ja an diesem Tag vor deinem Tod ja gelebt hast, was du getan hast. Und wir wollen gerne dich erkennen und wir bitten dich, offenbare uns dein Wort. Rede durch deinen Geist zu jedem von uns und lass uns, Herr, über dich staunen. Herr, wir bitten dich, heilige uns durch deine Wahrheit. Dein Wort ist diese Wahrheit. Amen. Ich lese den Text von Vers 1 aus Kapitel 13 in Johannes. Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass deine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen. Wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt er zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm: Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach: Was ich tue, verstehst du nicht. Du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm: Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm: Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm: Wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle, denn er kannte seinen Verräter. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Wir wollen uns den Text in zwei Abschnitten anschauen. Zunächst die Verse 1 bis 5 und ich habe sie überschrieben, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Und wir wollen jetzt aus dem Text schauen, wie hat Jesus denn geliebt? Dieser Abschnitt, quasi Kapitel 13, 14, 15 und 16, sind in Johannes ein eigener Abschnitt für sich. Es sind die letzten Worte Jesu an seine Jünger. Dort finden wir detailliert Jesu Herz offenbart. Und dieser Vers 1, er ist wie eine Überschrift über diesen Abschnitt. Er beschreibt, dass Jesus wusste, okay, seine Stunde ist gekommen. Es ist soweit, bald geht er zum Vater. Bald ist das Ende seiner Mission erreicht. Und irgendwie bei diesem Wissen steht ein Doppelpunkt bei mir hier in der Bibel und es wird beschrieben, wie er die Seinen geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ende. Also Jesus weiß, das Ende ist nah von seiner Mission. Und was er bisher getan hatte, das war Liebe. Und was er jetzt tun wird, ist wieder Liebe. Wie er die Seinen geliebt hatte, so liebt er sie bis ans Ende. Wie hat Jesus denn geliebt zum Schluss? Wir lesen in den Kapitel 13, 14, 15 und 16 einerseits, dass Jesus seinen Jüngern diente. Er lehrte sie, er wollte sie informieren, wie es weitergeht, wenn er weg ist und sie darauf vorbereiten, und er betete für sie. Und zum Schluss ging er ans Kreuz und starb für sie. Jesus nimmt sich Zeit für diese 12 Männer. Er hätte an dem letzten Tag die Zeit alleine für sich nutzen können. Er hätte sonst was machen können, aber ihm waren diese Menschen wichtig. Und wie wir vorher schon gelesen haben in Lukas 22, sagt Jesus, dass es ihn herzlich verlangt hat, dieses letzte Fest mit den Jüngern zu feiern. Es war für Jesus nicht irgendwie eine Pflicht, so komm, den letzten Haken noch an meine Mission hier und dann bin ich endlich weg von hier, sondern er freute sich auf diese Zeit mit seinen Jüngern. Er hat sich auf die Gemeinschaft gefreut, darauf gefreut, dass er ihnen dienen konnte, dass er sie belehren konnte und zum Schluss auch noch für sie beten und für sie sterben durfte. Und wenn wir noch Johannes 17, 24 hinzunehmen, merken wir, Jesus liebt die Menschen wirklich, die Menschen, die an ihn glauben. Dort heißt es, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Jesus liebt die Seinen wirklich. Sie sind ihm wichtig. Er hat ein Herzensanliegen für sie. Sie sind ihm nicht egal, auch wenn er jetzt seine Mission abgeschlossen hat. Sie sind ihm nicht egal. Er macht keine halben Sachen. Und wir können uns sicher sein, Jesus liebt uns nicht nur für einen Tag oder für einen Monat, sondern wie er sie, die Menschen, angefangen hat zu lieben, so wird er sie auch lieben bis zum Ende. Wenn wir weiter gucken, die Verse 2 bis 5, dort finden wir quasi den Hinweis von Johannes, dass Judas schon den Gedanken hatte, Jesus zu verraten. Gleichzeitig wusste aber auch Jesus, und das finde ich so schön, wie es beschrieben ist, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Und in diesem Bewusstsein, er hat alle Macht. Was macht er? Schnappt er sich Schürze, Wasser und Becken und fängt an, den Jüngern die Füße zu waschen. Er weiß, ihm gehört alle Macht und trotzdem erniedrigt er sich und tut die Arbeit eines Knechtes. Er erniedrigt sich und dient seinen Jüngern. Ich finde, man erkennt deutlich irgendwie eine Parallele zu dem, was wir in Philipper 2, 5 bis 8 lesen. Und eine Erklärung, ich habe die beiden Teile gegenübergestellt. Links sehen wir die Stelle aus Philippa und rechts hier aus unserem Text. In Philippa heißt es, ich werde es nur wortgemäß wiedergeben, dass Jesus als seiner Gestalt Gottes war, parallel zu uns. Jesus wusste, er hat alle Macht bekommen. Er hielt es nicht fest, sondern Gott gleich zu sein. Hier bei uns mal steht er auf. Er entäußerte sich selbst, oder hier, er legt sein Obergewand ab. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an, wurde wie die Menschen. Hier nimmt er die Schürze, gürtet sich damit. Und in der äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigt er sich bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Und hier fängt er an, den Jüngern die Füße zu waschen und ihnen die Füße abzutrocknen. Jesus ist anders als die Mächtigen der Welt. Er ist demütig, von Herzen demütig. Wir können hier Jesu Haltung sehen. Er ist ein demütiger Herr, der gerne dient. Ich finde, es offenbart Jesu Herz, wie sehr er die Seinen liebt. Er ist nicht darauf bedacht, wie er unbedingt bei den Leuten ankommt, sondern er will den Seinen dienen, er will ihnen helfen. Ist es nicht wunderbar, so geliebt zu sein vom Herrn, der die Gemeinschaft mit einem sucht, der gerne mit einem zusammen ist, der einem dienen will, der einen lehrt, aber auch für einen betet, wie er es jetzt immer auch noch tut, aber auch bereit ist, für uns zu sterben. Wie er die Seinen geliebt hat, so liebt er sie bis am Ende. Und liebe Geschwister, wir dürfen auch wissen, Christus liebt uns. die, die wir an ihn glauben, wir können uns sicher sein, Jesus liebt uns. Und wie er angefangen hat, uns, die Seinen, zu lieben, so wird er uns auch bis zum Schluss, bis zum Ende lieben. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wir brauchen Jesu dienende Liebe. Petrus grätscht dazwischen und will sich von Jesus nicht die Füße waschen lassen. Er sagt, Herr, du wäschst mir die Füße? Und Jesus sagt, ja, ich will es tun. Du verstehst es nicht, du wirst es verstehen. Aber Petrus sagt, das geht doch gar nicht. Du kannst mir doch nicht die Füße waschen. Verdonner doch die Donnersöhne dafür, doch nicht du. Warum willst du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm, wenn ich das nicht tue, kannst du keine Gemeinschaft mit mir haben. Und als Petrus das hört, wird er auf einmal wach, sagt, Herr, keine Gemeinschaft mit dir? Okay, unbedingt will ich Gemeinschaft mit dir haben, deswegen wasch mich ganz, Kopf und Fuß. Aber Jesus sagt, Petrus, du hast es nicht notwendig, gewaschen zu werden. Wer gebadet ist, hat es nicht notwendig, nochmal gebadet zu werden, sondern er ist rein, ausgenommen die Füße. Und er gibt hier das Zeugnis, ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er wusste, wer ihn verraten würde. Jesus sagt hier nicht, okay, wenn ihr irgendwann mal angekommen seid, dass ihr rein seid, oder wenn ihr irgendwann mal gut genug seid, damit ihr euch reinmachen könnt, sondern ihr seid rein. Wir befinden uns an einer Stelle, wo schon das Passah gefeiert wurde. In Vers 2 heißt es, während des Mahls, also wahrscheinlich nachdem sie das Passah gefeiert haben, wo Jesus schon das Abendmahl eingesetzt hat, dort befinden wir uns. Und er geht quasi jetzt einen Schritt weiter, es geht nicht mehr darum, um die Rechtfertigung, also um die generelle Reinheit, sondern er sagt, ihr seid schon rein. Ihr habt geglaubt und deswegen seid ihr neu, ihr seid wiedergeboren durch das Bad der Wiedergeburt. Und ihm geht es um was anderes hier. Natürlich nicht um die Waschung, dass wir uns regelmäßig waschen müssen. Das ist auch bestimmt nicht schlecht, wenn man regelmäßig in die Dusche geht. Aber ihm geht es darum, dass wir auch unsere Füße immer wieder waschen. Jeder von uns tut immer wieder noch sündige Dinge. Wir haben eine sündige Haltung, wir haben sündige Handlungen. Und das sinnbildlich dann unsere dreckigen Füße. In der damaligen Zeit war es so, die meisten haben sich nicht zu Hause gebadet, sondern sind meistens in ein Bad, in eine Therme gegangen oder haben sich im Fluss gewaschen. Wenn man dann zurückgegangen ist, nach Hause oder zu einer Feier, dann wurden bei diesem Gang die Füße wieder dreckig, sie wurden staubig. Und so musste man, wenn man in ein Haus geht, dann wieder die Füße waschen. Man war rein, aber die Füße sind wieder dreckig geworden. Und Jesus greift dieses Bild hier auf, um deutlich zu machen, okay, auf eurem Lebensweg werdet doch ihr immer wieder dreckig sein. Und da ist es wichtig, dass ihr eure Füße wascht. Ihr seid nicht unrein geworden, ihr seid rein durch das eine Bad. Aber ihr seid an den Füßen wieder dreckig geworden. Und die Auswirkungen davon, das sagt Jesus dann hier in Vers 8, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und ich glaube, was hier gemeint ist, ist nicht, dass wir, sobald wir sündigen, keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Ich glaube, es meint vielmehr dieses Verharren in Sünde, so wie es auch in 1. Johannes 6 heißt, wenn wir sagen, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Ich glaube, der Schwerpunkt liegt hier auf Wandeln in der Finsternis. Wenn wir falsche Dinge tun, sie erkennen, aber nicht ausräumen, sondern weiter tun. Das ist damit gemeint. Und da brauchen wir Jesus. Jesus, der uns die Füße wieder wäscht. Er reinigt uns von der Schuld und weiter noch, er heiligt uns und verändert unseren Geist der Gesinnung, so wie es auch in Epheser 4 heißt. Und wisst ihr, Christus will gerne unsere Füße waschen. Wir haben vorher gelesen, Johannes 17 sagt er, Vater, ich will, dass die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Und wenn diese dreckigen Füße manchmal zwischen uns und der Gemeinschaft von Jesus stehen, dann will er diese dreckigen Füße aus dem Weg räumen. Dann will er sie gerne waschen, damit er wieder mit uns Gemeinschaft haben kann. Und ihr Lieben, da sind wir abhängig von Jesus. Christus ist nicht nur gestorben, um uns einmal rein zu waschen, sondern damit er auch uns immer wieder neu die Füße waschen kann. Wir selber können nicht unsere Füße sauber machen, damit wir wieder mit Gott Gemeinschaft haben können, sondern wir brauchen Jesus, dass er uns die Füße wäscht. Und Gott sei Dank haben wir einen dienenden Herrn, der das gerne tut. Jesus hat sein Herz offenbart, als er sich erniedrigte und auf die Welt gekommen ist. Oder auch hier in dem Beispiel, wo er den Jüngern die Füße gewaschen hat, da hat er deutlich gemacht, ich diene euch gerne, weil ich mit euch Gemeinschaft haben will. Christus liebt uns und wir brauchen diese dienende Liebe, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Doch wie kann es genau aussehen, dass Jesus uns die Füße wäscht? Wenn wir weiter in diesem Bild denken, dass Jesus die Füße genommen hat und sie gewaschen hat, glaube ich, ist es wichtig, dass wir zunächst erkennen, dass wir dreckige Füße haben. Weil wenn wir nicht erkennen, dass wir dreckige Füße haben, so werden wir auch nicht zu Jesus kommen, damit er sie waschen kann. Und dafür haben wir den Heiligen Geist, dass er uns unsere Schuld aufzeigt. Wenn wir sein Wort lesen, dann können wir wie in einem Spiegel erkennen, was dreckig an uns ist, was falsch an uns ist. Und dann müssen wir aber auch unsere Füße zu Jesus hinstrecken. Wisst ihr, es ist super schwer, jemandem zu helfen, der sich nicht helfen lässt. Deswegen ist es notwendig, dass wir Jesus die Füße hinstrecken und anderen Worten ausgedrückt, dass wir unsere Schuld bekennen. Wie es in 1. Johannes 1,7 heißt, zum einen, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Oder 2 Verse weiter, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Schuld muss vor Gott bekannt werden. Wir müssen zu Jesus hinkommen und die Schuld vor ihm bekennen. Und wenn wir das tun, dann können wir sicher sein, dass er uns die Füße wäscht, dass er uns vergibt, dass er uns reinigt und uns verändert. Geschwister, das Abendmahl ist auch eine super Gelegenheit, uns daran zu erinnern. Daran zu erinnern, dass Jesus uns die Füße waschen will, dass wir es auch notwendig haben, damit wir wieder mit ihm in Gemeinschaft treten können. Auch jetzt, wo wir schon gläubige, errettete Christen sind, so ist es wichtig, dass wir zu Jesus kommen damit. Und ich will nochmal betonen, wenn wir zu Jesus kommen, so wird er uns nicht abweisen, sondern er wird uns gerne aufnehmen und gerne die Füße waschen. Lasst uns darauf einlassen, dass wir Christus brauchen. Lasst uns darauf einlassen, dass wir immer wieder dreckige Füße haben und lasst uns damit nicht allein bleiben, sondern zu Jesus gehen, damit er uns wieder die Füße waschen kann. Und wir können uns sicher sein, er wird uns die Füße waschen und wir können wieder Gemeinschaft mit ihm haben. Und manchmal, das kenne ich von mir, vielleicht geht es euch ähnlich, denken wir schnell daran, okay, jetzt kann ich nicht kommen, weil ich war doch Gott eben schon da. Jetzt gehe ich Jesus irgendwann auf die Nerven. Aber wir haben die Verheißung, wie er die Seinen geliebt hat, so liebt er sie bis ans Ende. Die Liebe Jesu, sie ändert sich nicht, sie bleibt gleich. Wir können stets immer wieder neu zu ihm kommen. Zu ihm kommen, damit er uns unsere Füße waschen kann. Ihr Lieben, wir wollen gleich das Abendmahl zu uns nehmen und ich würde mir wünschen, dass wir alle staunen können dabei über Jesus. Staunen können, weil er ja die Seinen liebt und das bis ans Ende. Weil er gekommen ist und sich ganz erniedrigt hat und auch völlig hingegeben hat. Und weil er Gemeinschaft mit uns haben will. Und weil er alles getan hat, nämlich sich selbst hingegeben hat, damit diese Gemeinschaft möglich ist. Und die Musiker können schon mal nach vorne kommen. Wir wollen das Lied singen, wie tief muss Gottes Liebe sein. Und danach wollen wir uns auch die Zeit nehmen, um zu beten, um Gott anzubeten. Ich würde das dann gerne abschließen, aber erstmal das Lied.